Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Munirachasa Sunanto Sagamokkhadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, die Metta Sutta ist die Anweisung vom Buddha an seine Mönche, wie sie sich im Wald verhalten sollen. Aber nicht nur diesbezüglich, sondern auch darüber hinaus. Und das ist für uns natürlich auch ganz wichtig zu wissen. Er gibt ihnen mit der Metta Sutta auch Anweisung, wie sie sich sozusagen auf ihre meditative Zeit einstimmen sollen. Also beide Faktoren sind eigentlich wichtig, auch für uns hier. Auf der einen Seite, wie begegnen wir dem Wald? Wie gehen wir da rein? Und da eben diese verschiedenen Anweisungen, die er gegeben hat. Und gleichzeitig auch, wie beginnen wir die Meditation? Wie sozusagen auf der einen Seite, wie treten wir in diesen Waldtempel ein und auf der anderen Seite, wie treten wir in diesen inneren meditativen Tempel ein. Und vielleicht als dritter Faktor noch, wie begegnen wir überhaupt uns selbst? Also mit was für einer Gesinnung begegnen wir uns selbst? Und da haben wir ja gestern gehört, die Gesinnung ist eigentlich die Grundlage für alles Weitere. Und wenn die Gesinnung natürlich sehr, sehr wohlwollend ist, sehr, sehr fürsorglich ist, sehr, sehr friedlich und freundlich ist, dann wird es natürlich eine entsprechende Stimmung erzeugen. Und diese Stimmung ist natürlich dann auch eine Basis, die uns dabei unterstützt, eben auch in der Meditation oder im Aufenthalt im Wald auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen stimmiger, ja, vielleicht das Wort, ein bisschen stimmiger da auch einzutreten. Und es ist ganz interessant, sich das auch mal zu überlegen, für sich selber auch mal zu schauen, wie ist es stimmig, dass wir in einen Wald gehen? Und wie ist es stimmig auch für die Wesen, die im Wald wohnen, wenn wir den Wald betreten? Mit was für einer Haltung sollen wir denn da eintreten? Ja. Und da ist es schon so, dass dieser zweite Teil jetzt von den Anweisungen freundlich, sanft und ohne Stolz, ist ja jetzt der nächste Teil, dass das schon eine starke Aussage hat. Freundlich, sanft und ohne Stolz. Ja. Also ohne auch diese Überheblichkeit, mit der wahrscheinlich die Mönche da auch in den Wald reingegangen sind. Also auch Mönche sind nicht vor Stolz oder Überheblichkeit gefeit. Manchmal hat man sogar das Gefühl, da ist zusätzliche Gefahr auch damit verbunden, wenn man die Robe anhat und dann, ja, ich habe ja da selber viele Jahre lang Erfahrung machen dürfen und auch einiges mitbekommen. Und da ist es manchmal so, gerade in den asiatischen Ländern, man ist als Traveler unterwegs und schaut sich das Land an und dann irgendwie kommt man zufällig an einem Kloster vorbei und dann ist man davon irgendwie fasziniert und von dem ganzen, von der ganzen Atmosphäre, von der Stimmung. Und dann entsteht so der Gedanke, Mensch, in Thailand zum Beispiel, Mensch, das könnte ich auch einmal ausprobieren. Und dann kriegt man mit, dass die Laien sozusagen die Mönche dann auch noch bedienen und vor ihnen niederknien. Und dann ja, ist natürlich sofort eine Tendenz da, dass man dann schon irgendjemand Besonderes ist. Und in Thailand zum Beispiel kann man ja auch Zeit auch auf Zeit ordinieren, sodass man sagt, okay, das mache ich jetzt einmal 3 Monate. Und manche, die bleiben es dann eben länger. Denen gefällt dann diese Art von Leben. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man von vorn bis hinten bedient wird und hofferiert wird und verehrt wird und so, nur weil man jetzt einmal die Robe angezogen hat. Aber natürlich gibt es auch viele, viele andere Mönche, die eben wirklich ernsthaft auch praktizieren und da ihren Weg auch gefunden haben und ihren Lebensstil auch gefunden haben. Aber es gibt eben auch die anderen Mönche. Und vielleicht war es da eben in dieser Situation auch vielleicht der ein oder andere Mönch auch dabei, oder Buddha eben, ja, ich möchte fast sagen, von der Situation bedingt dann auch eben gesagt hat, ohne Stolz, ohne diese Überheblichkeit, ohne dieses, ja, ich, hoppla, jetzt komme ich und gehe da in den Wald rein. Oder dieses vielleicht auch sehr unachtsame oder manchmal auch so rücksichtslose oder lieblose auch betreten. Oder ganz einfach sehr, sehr unbewusst, unachtsam. Ja. Auch interessant, auch von der Situation vielleicht bedingt, ist diese erste Anweisung, das ist mir nochmal so gekommen. Warum gibt der Buddha am Anfang, wir seien stark, aufrecht, wirklich aufrecht? Warum gibt er diese Anweisung? Und da müssen wir uns natürlich auch wieder an die Geschichte erinnern. Wir sind ja da gerade geflohen und haben ja richtig Panik und Angst gehabt, gell? Und waren natürlich noch in dieser Stimmung wahrscheinlich auch, wo sie beim Buddha angekommen sind. So eine ängstliche Haltung auch war wahrscheinlich vorhanden. Und da sagt er ihnen, nein, seid stark, seid aufrecht, erinnert euch an euer wahres Wesen, ja? An eure vielleicht göttliche Natur, erinnert euch daran. Erinnert euch daran, wer ihr wirklich seid, dieses reine, klare Licht. Also so geht da auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, mit einem gewissen Selbstvertrauen jetzt in den Wald. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Meditation. Also es ist auch eine Anweisung an uns selber, also nicht in die Meditation so mutlos reinzugehen. Er macht ihnen da Mut, versucht ihnen da ein bisschen aus dieser Ängstlichkeit auch rauszuhelfen, indem er sie daran erinnert, wer sie eigentlich sind und was möglich ist. Und vielleicht ist das auch für uns ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht so zaghaft und zögerlich und ängstlich da in die Meditation reingehen, was wird denn da auf uns zukommen? Und ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Und also nicht so eine Haltung einnehmen, sondern wir sind nicht zufällig hier. Wir sind hier, weil eben dieser Weg uns angesprochen hat und weil der Weg für uns offen steht, weil wir diesen Weg beschreiten können. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man sich das einmal so bewusst macht, was das bedeutet, diesen Weg zu beschreiten. Ich meine, das ist ja ein richtiges Vorhaben, das wir da eingehen. Das ist jetzt nicht einmal so einmal ein bisschen meditieren, sondern klar kann man auch natürlich herkommen, ein bisschen meditieren, sodass es einem ein bisschen besser geht. Soll auch eine schöne Begleiterscheinung sein. Es soll uns auch besser gehen, wir sollen uns wohlfühlen. Und gleichzeitig ist natürlich viel mehr damit verbunden, was so ein Weg bedeutet. Letztendlich ist es unsere Lebensaufgabe und der Sinn des Lebens, uns auf diesen Weg zu machen und unsere Ich-Bezogenheit, unsere Separierung, so gut es uns möglich ist, aufzulösen. Und gerade in Bezug auf die Metta-Sutta ist das nochmal so eine ganz wichtige Anweisung oder ganz eine wichtige Ausrichtung und ein ganz wichtiges Verständnis, das dafür notwendig ist, was da eigentlich von uns gefordert wird und was da eigentlich passiert auf dem Weg. Und da ist Ausspruch von Augustinus sehr, sehr klar ausdrückend, wo Augustinus, ein Kirchenlehrer, ich glaube, 3., 4. Jahrhundert hat er gelebt, und der hat gesagt, der Preis der Liebe ist das Ich. Der Preis der Liebe ist das Ich. Also wenn wir diesen Weg der Liebe gehen wollen, der manchmal so ein bisschen, ich möchte nicht sagen belächelt wird, aber so eher Metapraxis, ja, okay, das ist halt so ein bisschen für diejenigen, die jetzt nicht wirklich in die Vollen gehen wollen, die nicht Hardcore-Buddhismus machen wollen, sondern die eben so ein bisschen sanft praktizieren wollen. Ja, wunderbar, sanft praktizieren ist total in Ordnung. Warum das vielleicht auch manchmal so ein bisschen abwertend gesehen wird, ist, weil vielleicht unterschwellig doch so eine Ahnung da ist, wie radikal dieser Weg ist, dieser Metta-Weg, dieser Weg der Liebe ist. Manchmal denke ich mal, vielleicht ist sogar der radikalste Weg, aber das möchte ich euch jetzt nicht so ganz offiziell mitteilen. Also es ist auch ein wunderschöner Weg und ein ganz sanfter Weg, aber ja, es ist schon auch ein sehr, sehr radikaler Weg, der da ist. Metta ist die heilende Kraft, die stärkste Kraft im ganzen Universum. Und allein sich dieser Kraft zu widmen und sich für diese Kraft zu öffnen, ist ja schon ein großer Dienst, den wir für die Gesellschaft und für die Welt tun können. Wie weit wir dann auf diesem Weg voranschreiten werden, das wird sich zeigen. Spätestens am Lebensende, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, werden wir dann nochmal wahrscheinlich die Möglichkeit haben, so ein bisschen Rückschau auch zu halten und zu schauen, wie gut wir auch auf diesen Weg, auf diesen Übergang, auf diesen großen Übergang vorbereitet sind, wie gut wir vorbereitet sind auf dieses große Loslassen, das uns allen bevorsteht. Und da ist natürlich die Meditation, ist die beste Übung, wie wir uns auch auf den Tod vorbereiten können. Also nicht nur, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, unser Leben ganz einfach heilsamer zu gestalten, entspannter auch zu gestalten vielleicht, weniger Stress in unserem Leben haben, sondern auch natürlich eine ideale Vorbereitung für das große Loslassen. Auf dem spirituellen Weg geht es ja darum, es ist ja so immer die Hauptanweisung, loslassen, loslassen. Ayakema hat immer wieder davon gesprochen, der spirituelle Weg ist ein Weg des Loslassens. Im Gegensatz zum materiellen Weg. Also auch nochmal zur Erinnerung, materielle Weg sagt uns anhäufen, festhalten, Sicherheit schaffen. Ja. Je mehr du hast, desto glücklicher wirst du sein. Spirituelle Weg sagt, je mehr du loslässt, desto glücklicher wirst du sein. Also 180 Grad entgegengesetzt. Ist auch etwas, was wir erst so langsam einsinken lassen dürfen in uns. Je mehr du loslässt, je mehr du diese Gebefreudigkeit praktizierst, die Großzügigkeit praktizierst, ja, je mehr du loslässt, desto glücklicher wirst du sein. Es bedeutet nicht, dass wir nicht auch einen gewissen Besitz in Anführungszeichen haben dürfen, dass wir nicht auch einen gewissen materiellen Wohlstand haben dürfen. Das Problem ist eher, dass wir an dem materiellen Wohlstand oft anhaften, festhalten. Das ist das Problem. Nicht, dass wir vielleicht sogar auch einen gewissen Wohlstand in unserem Leben auch erarbeitet haben. Das ist nicht das Problem. Aber so wie Jesus auch das ausgedrückt hat, eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgehen, wie ein Reicher ins Himmelreich eingehen. Ich meine, was hat er denn damit gemeint? Da hat er nicht gemeint, dass jetzt die Reichen alle total ungeeignet sind, den spirituellen Weg zu gehen. Aber wenn man natürlich einen gewissen Besitz hat, da ist oft auch ein gewisses Anhaften damit verbunden. Besitz besitzt den Besitzenden. Diesen Ausspruch kennen wir wahrscheinlich. Besitz besitzt den Besitzenden. Aber das ist nicht nur für diejenigen zuständig, für die wirklich viel Besitz haben. Das ist auch interessanterweise, trifft es auch auf die zu, die wenig Besitz haben. Zum Beispiel die Mönche. Mönche sollen ja all ihren Besitz loslassen. Ja, das ist ja eine Anweisung, die gegeben wird. Das ist der christlichen Tradition dieses Armutsgelübde, in der buddhistischen Tradition eben allen Besitz loszulassen, der Sinn dahinter ist, um ganz in das Vertrauen reinzugehen und zu sehen, dass das Leben für einen jeden Tag sorgt. Und ich durfte ja 27 Jahre das wirklich auch erleben. Ich war ja 27 Jahre besitzlos, habe alles hergegeben, ja, und ich habe nicht schlecht gelebt. Also ich möchte sagen, großteils vielleicht sogar besser gelebt wie manch einer, den ich so beobachten durfte oder den ich so begleiten durfte auf dem Weg. Ja. Also vor allem, was sehr, sehr angenehm war, all diese Begleiterscheinungen vom Besitz, die hatte ich nicht. Also so, dass man zum Beispiel eine Steuererklärung machen muss. Das war natürlich nicht, also das, ja, das ist sowas, wo jeder so nicht so gern macht. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo man viel entspannter sein kann. Ja, das ist für mich überhaupt kein Thema. Es kommt überhaupt nicht in den Kopf. Steuererklärung, das ist in meinem Leben nicht vorhanden. Ja. Also es ist vieles viel einfacher, wenn man Mönch ist, wenn man besitzlos ist. Und gleichzeitig bedeutet es natürlich auch schon ein, ja, so ein mutiges Loslassen und in so eine Situation reinzugehen und zu sagen, okay, ich weiß, das war damals auch, wo ich Mönch geworden bin, da ging es dann auch darum, das Erbe zu verteilen. Meine Mutter wollte es gerecht verteilen und ich habe aber in der Zeit gesagt, ich bin Mönch, ich darf auch keinen Besitz haben. Ich wollte dann auch, wenn ich schon was mache, dann auch konsequent machen. Und dann haben wir es eben so geregelt, dass meine Eltern hatten zwei Häuser und eins hat dann mein Bruder bekommen und eins hat dann meine Schwester bekommen. Und ja, und jetzt ist so, jetzt wohnen wir in dem Haus von meinem Bruder und dürfen da umsonst wohnen, so dass das wieder so auf uns zurückkommt. Also das ist dann auch schön, das so zu erleben, wie auch so eine Großzügigkeit wieder auf einen zurückkommt. So wie in der Geschichte gestern Abend mit den Pilzen. Also wo man ganz einfach sehr hergibt und dann eben das auf eine vielleicht ganz unerwartete Art und Weise wieder auf einen zurückkommt. Ja. Obwohl Mönche tatsächlich besitzlos sein sollen, gibt es da natürlich auch gewisse Tendenzen, dass man versucht oder sehr, sehr glücklich ist, wenn man eine schöne Almosenschale bekommt. Und da gibt es durchaus auch sehr unterschiedliche Qualitäten. Und da versucht man schon auch an eine wirklich gute auch ranzukommen. Oder auch bei den Roben ist es auch so, dass es auch natürlich ein Unterschied ist, ob man eine Baumwollrobe hat oder eine aus Kunststoff eine Robe hat. Und ich war ja da auch in Klöstern, wo dann bei gewissen Festen Roben gespendet werden von den Laien. Und da ist schon auch immer so ein bisschen eine Tendenz da, dass man schaut, dass man vielleicht irgendwie auch so demjenigen, der dafür zuständig ist, die Roben zu verteilen. Da gibt es ja dann auch in so einem größeren Kloster gibt es ja auch einen, der für die ganzen Bedarfsgegenstände zuständig ist. Und dann versucht man vielleicht sich schon auch sich mit dem auch ein bisschen gut zu stellen, sodass man irgendwann dann vielleicht auch an eine Baumwollrobe rankommt. Und dann gibt es aber noch andere Tendenzen, sodass es also in dem Kloster, wo ich war, da war dann auf einmal so, ich möchte fast sagen, Modetrend. Da war dann der Trend vorhanden, je mehr Flicken man bei der alten Robe hatte, desto genügsamer war man. Gell? Und derjenige, der jetzt die meisten Flicken hatte, ja, der will jetzt gar keine neue Robe, der ist sehr, sehr sparsam, sehr, sehr, also der ist Number One jetzt in dem. Und da ist natürlich, das kann man sich ja vorstellen, ich habe selber auch so Roben gehabt, wo ich ganz einfach gern gehabt habe. Und wenn man, das wisst ihr alle, wenn man Jeans lang trägt, will man die nicht hergeben. Und es ist natürlich viel angenehmer, alte Jeans wie eine neue Jeans zu tragen. Gell? Und dann haftet man da an. Und genauso das Gleiche ist bei einer Robe. Die alte Robe ist natürlich viel angenehmer zu tragen und dann haftet man der an und flickt dann nochmal drüber und nochmal drüber. Und dann weiß ich von einem Mönch, der hat dann auch noch sogar, wie es zu Buddhas Zeiten war, die hatten sich ja damals, die Roben aus, sind auf Leichenfeldern gegangen. In Indien gibt es teilweise das heute noch, diese Leichenfelder, und sind da hingegangen und haben sich dann die Stoffreste geholt. Das war erlaubt, die Stoffreste, und aus diesen Stoffresten haben sie sich dann die Roben zusammengenäht. Deswegen auch haben die Roben, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Theravada-Mönch gesehen habt, die haben da so Karos, aus denen die Roben zusammengenäht sind. Und das ist aber heutzutage nur noch so angedeutet, so um an diese Zeit, an diese ursprüngliche Tradition zu erinnern. Aber eben, es gibt Mönche, die haben dann tatsächlich irgendwo so ein Stück Stoff bekommen und haben dann dieses Stück Stoff in ihre Robe eingenäht. Und da kann man sich ja vorstellen, ein Stück Stoff vom Leichenfeld, wie zu Buddhas Zeiten. Und das ist jetzt auf meiner Robe. Also da ist natürlich ein großes Anhaften oder eine große tiefe Verbundenheit natürlich auch damit verbunden. Also man muss da vielleicht nochmal zurück zu dem, man muss da vielleicht aufpassen, dass man nicht sagt, diejenigen, die am reichsten sind, dass die sich am schwersten tun. Es gibt reiche Menschen, die überhaupt nicht anhaften, die sehr, sehr großzügig sind und sehr, sehr gut loslassen können. Und es gibt eben besitzlose Menschen, die sehr anhaften sein können. Aber das ist jetzt nur, sind nur so vielleicht so ein bisschen Extreme, die ich da geschildert habe. Auf alle Fälle hat Ayakema immer gesagt, der spirituelle Weg ist der Weg des Loslassens. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ja, das stimmt schon irgendwie. Aber es ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Also ich tue mich da gar nicht so schwer mit dem Loslassen. Ich habe eher vielleicht Schwierigkeiten mit dem Einlassen, mit dem Zulassen, mit dem Annehmen. Also das ist eher mein Thema. Und da muss man sich selber vielleicht auch nochmal untersuchen, wie man selber sich einsortieren würde. Bin ich mehr ein Giertyp, wo natürlich das Loslassen das Hauptthema ist, oder bin ich eher ein ablehnender Typ, wo das Annehmen, das Einlassen vielleicht das Thema ist? Letztendlich muss man sagen, haben wir beides. Wir haben sowohl begehrliche Tendenzen in uns, als auch ablehnende Tendenzen. Gier und Hass werden diese beiden Hindernisse vom Buddha bezeichnet. Gier ist das erste Hindernis, Hass ist das zweite Hindernis. Hat er natürlich nicht umsonst an erste und zweite Stelle gestellt. Das sind die Hindernisse, wo vielleicht auch die anderen Hindernisse, die anderen Verdichtungen einsortiert werden können. Im Großen und Ganzen könnte man alles sozusagen unter Gier und Hass einsortieren. Und Gier und Hass ist bedingt durch unsere Verblendung, durch unsere falsche Ansicht von der Welt, vor allem von uns selbst. Wir sehen uns selbst als ein eigenständiges, separiertes, abgetrenntes System, das wir Ich nennen und wo wir eben versuchen, dieses System mit aller Gewalt abzusichern. Ja, und da ist natürlich Gier ein wichtiger Aspekt, möglichst viel zu meinen, mir und mich zu machen. Dadurch wäre ich glücklich. Aber wenn man sich das nur einmal kurz vorstellt, kann man das schon erahnen, dass da kein Glück zu finden ist. Je mehr man anhäuft, desto mehr kann man natürlich auch verlieren. Je mehr man zu mein, mir und mich gemacht hat, desto mehr muss man sich darum kümmern, dieses mein, mir und mich Gebäude aufrechtzuerhalten, es ständig neu zu unterstützen. Ja, desto mehr kann es sozusagen verloren gehen. Und es tut es auch. Es tut es auch. Und zwar jeden Augenblick. Jeden Augenblick. Und das, wenn man dann einmal in der Meditation erlebt oder hier in einem Kurs auch vielleicht einmal mitgeteilt bekommt, dass wir uns eigentlich jeden Augenblick auflösen. Dieses Ich-Gebäude scheint nur eine gewisse Stabilität zu haben. Wenn wir mal genauer untersuchen, aus was bestehe ich denn? Und zum Beispiel aus den großen drei Ansammlungen, nenne ich es jetzt einmal, die einmal untersuchen. Ich denke, also bin ich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Ich-Gebäudes. Ja. Ich denke, also bin ich. Drum fällt es uns in der Meditation so schwer, die Gedanken einmal loszulassen. Weil in dem Moment, wo wir die Gedanken loslassen, ja, wir das Gefühl haben, unterschwellig das Gefühl haben, ja, ich bin nicht mehr. Ja, ich löse mich auf. Was sich auflöst, ist unser Identifikationssystem, unser Anhaftungssystem. Ja, das löst sich auf. Und es ist gut, dass sich das auflöst. Ja. Unser ursprüngliches Sein ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommene Trübungen ist dieser ursprüngliche Zustand verdeckt. Also wir müssen, wenn wir den spirituellen Weg beschreiten wollen, diese Zusammenhänge verstehen. Ja. Wir müssen verstehen, dass wir mit jedem Gedanken eigentlich, ja, jetzt vielleicht nicht mit jedem Gedanken, aber mit vielen Gedanken, uns dabei unterstützen wollen, diese hinzugekommenen Trübungen, diese hinzugekommenen Identifikationen, diese hinzugekommenen Anhaftungen immer wieder aufrechtzuerhalten. Weil die Trübungen, das ist das Schöne eigentlich, das ist schön, dass das Leben so funktioniert, die Trübungen und diese Anhaftungen, diese Verdichtungen, die lösen sich eigentlich die ganze Zeit auf. Jeden Augenblick. Jeder Gedanke löst sich auf, jedes Machen löst sich auf, jeder Kontakt löst sich auf. Jedes erreichbar sein müssen löst sich auf. Aber vor allem in der Meditation oder jeder Sinneskontakt löst sich auf, auch auf. Und das einmal zu erleben, dass uns dadurch nichts verloren geht, ganz im Gegenteil, je mehr sich auflöst, desto erfüllender, weiter und heiler wird es. Und je mehr wir diesen Kokon nennen es, oder diesen Panzer, manchmal wird es fast wie ein Panzer auch erlebt, je mehr wir das erlauben, dass sich das auflöst, und je mehr wir bereit sind, das nicht immer wieder neu zu bestätigen, desto erfüllender wird unser Dasein sein, desto heiler wird es, desto ganzer wird es. Und diese Separierung, diese Abtrennung, die löst sich immer mehr auf. Das ist natürlich eine Botschaft, die wir erst einmal verdauen müssen, das ohne jeden Zweifel. Viele von euch haben die Botschaft schon öfter gehört und da ist es nicht mehr so etwas Dramatisches, diese Botschaft zu hören. Und gleichzeitig ist es aber doch immer wieder eine große Herausforderung, dann das, was wir da gehört haben, auch versuchen anzuwenden. In der Meditation. Versuchen einmal anzuwenden, unsere Gedanken wirklich mal loszulassen und uns ganz auf das Erleben einzulassen. Es hört sich nicht dramatisch an, es hört sich eigentlich total nachvollziehbar an. Ja klar, will ich mal im gegenwärtigen Moment ankommen, will ich im Leben ankommen. Und klar ist der Atem ist das Mittel schlechthin, um mit dem Leben in Kontakt zu sein, mit dem gegenwärtigen Moment in Kontakt zu sein. Aber warum sind wir dann nach 5 Atemzügen schon wieder bei den Gedanken gelandet? Oder 10 Atemzüge oder 20 Atemzüge? Warum fällt es uns so schwer, uns da mal wirklich reinzugeben und hinzugeben und uns in dieser Atemwelt einmal aufzulösen? Ja? Weil unterschwellig irgendwo hinten drin eine Stimme da ist, Du weißt nicht, was da jetzt passiert. Jetzt verlierst du die Kontrolle. Jetzt wird es kritisch. Ja. Jetzt löst du dich auf vielleicht. Ja, das ist ein tiefes Erkennen. Das ist ein tiefes Erkennen, wenn der Geist einmal so zur Ruhe gekommen ist und wird tatsächlich, mal, der Geist wird klar, der kommt zur Ruhe und sieht die Dinge mal so, wie sie wirklich sind. Ja, ja, der Gedanke löst sich auf. Und der kommt nie wieder. Ähnlicher Gedanke kommt. Der löst sich auf, aber kommt auch nie wieder. Weil wir einen Gedanken nach dem anderen denken und oft sehr, sehr ähnliche Gedankenstrukturen haben, haben wir unterschwellig ja, das Gefühl und auch dieses Bewusstsein, ja, ich bin doch da, da ist doch was Stabiles da. Das kann mir doch niemand erzählen. Ja. Auch vom Körper wissen wir es. Auch der Körper löst sich ständig auf, ja, ständig. Ja. Aber weil er irgendwie die Zellen sich erneuern und das wieder zusammenkommt und so zumindest eine gewisse Zeit zusammenkommt, haben wir das Gefühl, ja, das ist doch was Stabiles. Wenn man älter wird, ist diese Einsicht nicht mehr ganz so selbstverständlich. Wenn man jünger ist, ist es klarer, stabiler. Ja. Aber auch wenn man jünger ist, kann man Fotoalbum anschauen und schauen, wenn man ja, gerade frisch geboren wurde und gerade so die Augen noch gerade so am Aufmachen ist und so. Ja, und das erste Mal lächelt und so und dieses kleine Baby und dann sich im Spiegel anschauen und ja, wo ist denn dieses kleine Baby geblieben? Dass ich war oder dann ja irgendwann mit 20 Jahren ist dann noch eine Ähnlichkeit da mit demjenigen, der ich jetzt bin. Ja. Leichte Ähnlichkeit vielleicht. Und doch, ich war jetzt 45 Jahre nicht in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren worden bin, auch in dem bin jetzt momentan wohnen wir in im Elternhaus, wo ich geboren worden bin, auch nach 45 Jahren wieder. Und jetzt bin ich natürlich auch immer wieder beim Einkaufen unterwegs oder in der Ortschaft unterwegs und schaue jetzt immer, ob ich irgendjemanden kenne. Wo ich mir denke, ja, nach 45 Jahren so radikal können sich die Menschen ja auch nicht verändert haben. Aber in 45 Jahren verändert man sich ganz schön. Ja. Und manchmal passiert es dann, dass ich jemanden treffe und dann ist mir einmal passiert, Frau hat mich erkannt, du bist doch der Roland. Und dann erst einmal, oh, und wer bist du? Das war so ein bisschen peinlich. Ja, ich bin die und die. Ah ja, genau, weiß ich schon noch. Also, und das ist dann so, da kenne ich doch noch jemand. Aber viele... Also früher habe ich in der Ortschaft eigentlich jeden gekannt. Also das war eine Ortschaft von 2000 Einwohnern. Wir hatten eine Limonadenherstellung und wir sind von Haus zu Haus gefahren und haben die Limonaden verkauft. Dadurch habe ich jeden gekannt. Jetzt, ja, viele sind natürlich zugezogen, die kennt man sowieso nicht mehr so. Und viele sind ganz einfach älter geworden, ja. Ja, wo ist der hingegangen, der ich vor 45 Jahren vielleicht auch war oder vor 50 Jahren war oder vor 20 Jahren? Löst sich alles die ganze Zeit auf und irgendwann am Ende des Lebens, da kommen die Zellen nicht mehr zusammen, da löst sich dann wirklich offensichtlich auf. Ja. Aber eigentlich findet Sterben jeden Augenblick statt. Ja. Auch vielleicht auch mal eine Betrachtung, die wir machen können und die nicht darauf ausgerichtet ist, uns Angst zu machen. Also das möchte ich jetzt ganz, ganz klar betonen, sondern die darauf ausgerichtet ist, uns das Leben ein bisschen entspannter zu gestalten. Ja, wenn ich eh nichts festhalten kann, warum mache ich mir denn dann so einen Stress? Ja. Also könnte man doch sagen, viele Menschen machen sich einen wahnsinnigen Stress, um ihren Besitz irgendwie aufrechtzuerhalten und festzuhalten. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wir wissen es alle. Und trotzdem tun wir so zwischen, wir kommen nackig auf die Welt und zwischen dieser letzten Phase des Lebens tun wir so, als ob wir diesen Naturgesetzen entgegenwirken könnten. Wir sind hier eine gewisse Zeit auf diesem Planeten und wir haben in dieser Zeit vielleicht auch eine gewisse Hüteraufgabe, so möchte ich es vielleicht auch bezeichnen, dass uns gewisse Dinge anvertraut werden, dass unser Grundstück anvertraut wird. So zum Beispiel, ich habe mit meinen Geschwistern einen landwirtschaftlichen Grund, den wir zusammen verwalten oder hüten. Ja. Sowas. Man kann vielleicht auch ein Haus geerbt haben und darf dann das Haus üben und gibt dann die Hüterschaft weiter an seine Kinder. Aber so wirklich was besitzen, ist das wirklich möglich? Und da sieht man ja momentan diese Auswüchse, die das in unserer Gesellschaft angenommen hat. Also wo diese ganzen Spekulationen und wie ungleich das alles verteilt ist. Und eigentlich sollte so Wohnraum, sollte selbstverständlich ein Gut sein. Genau wie all die anderen Dinge, die zu einem Leben notwendig sind, sollte eigentlich ein Allgemeingut sein. Das sollte, ja, das sollte uns Menschen zur Verfügung stehen. So wie bei den Indianern oder bei den Indigenen, wo dann ihnen das Land weggenommen wurde und dann durften sie nicht mehr auf dem Land, wo sie umhergezogen sind, durften sie dann nicht mehr sein. Die konnten das gar nicht nachvollziehen, wie man Land besitzen kann oder will. Das ist, ja. Deswegen war es natürlich auch für die Siedler oder für die Kolonialherren war es relativ einfach, dann auch dieses Land sozusagen sich anzueignen und in Besitz zu nehmen. Ja, da ist viel, viel Unheil geschehen und viel, viel Missbrauch auch hat da stattgefunden. Und erst in der jetzigen Zeit wird es so klar, was da alles stattgefunden hat. Und jetzt erst fangen manche Nationen an, sich auch dafür zu entschuldigen, bei den Indigenen, bei der Urbevölkerung zu entschuldigen, was da alles an Leid verursacht worden ist. Ja, wenn wir eher die Tendenz haben, so in einer ablehnenden Haltung oft zu sein oder in einer ausweichenden Haltung zu sein oder in einer widerständlichen Haltung zu sein, dann ist für uns vielleicht wichtiger, diese Kraft des Annehmens zu erlernen. Dieses Ja zu sagen, wirklich einmal Ja zu sagen. Manchmal sage ich auch, wirklich einmal in diesem Leben auch anzukommen und wirklich einmal zu inkarnieren in diesem Leben. Und nicht immer so ein bisschen in so einer Hab-Acht-Stellung und so ein bisschen eine vorsichtige Haltung, so eine, ja, manchmal ein bisschen mutlose Haltung zu verweilen, dass ich ja nicht die Kontrolle verliere und dass mir ja nichts passieren kann. Und das ist in unserer Gesellschaft auch total verbreitet, dass wir so ein System aufgebaut haben, da wo man so das Gefühl hat, ich darf jetzt ja nicht die Kontrolle verlieren. Und die Eltern erziehen die Kinder schon entsprechend, da werden überbehütet, die dürfen fast keine eigenen Erfahrungen mehr machen. Und das ist natürlich auch schwierig für die Kinder dann, auch so überbehütet zu sein und dann eben auch, ja, und vieles mehr. Das ist jetzt ja gar nicht unbedingt das Thema. Aber vielleicht nochmal zu untersuchen, wie gut gelingt es mir, vor allem auch in der Meditation, mich einmal einzulassen, einmal Ja zu sagen. Und da ist dieser Prozess eben, kommt da zusammen. Ja, auf der einen Seite dieses Loslassen von der Sinneswelt, von der Gedankenwelt, ja, von Vergangenheit und Zukunft loszulassen und uns dann ganz auf den gegenwärtigen Moment einzulassen. Also beides ist notwendig. Loslassen und einlassen. Dann gelingt es uns vielleicht, ganz im gegenwärtigen Moment anzukommen, eine gewisse Zeit beim Atmen zu verweilen. Und dann taucht auf einmal so eine feine Welt im Atemgeschehen auf. Wir bleiben beim Atmen und es taucht diese feine Welt im Atemgeschehen auf. Dann geht es darum, diese vielleicht noch etwas grobe Atmung loszulassen und uns auf diese feine Atemwelt einzulassen. Ja. Und da eben wieder, um sozusagen das ein bisschen abzurunden, da eben wieder zu schauen, mit was für einer Einstellung bin ich unterwegs. Mit was für einer Einstellung bin ich im Wald unterwegs und mit was für einer Einstellung bin ich in der Meditation unterwegs. Freundlich, sanft und ohne Stolz. Ist meine Einstellung den Waldwesen gegenüber, aber auch der Meditation gegenüber, ist die freundlich, ist die wohlwollend, ist die offen und weit und licht und leicht? Oder gehe ich da eher ein bisschen mutlos ran, ein bisschen ängstlich ran, ein bisschen kontrollierend ran, ein bisschen ernsthaft dran, auch etwas ernsthaft praktizieren, Kieferschmerzen, Zähne zusammenbeißen und ich werde es schon schaffen, beim Atmen zu bleiben. Ja. Also dieses Mal werde ich es schaffen, 3x10 zu kommen, wenn man das Zählen als Hilfsmittel hat. Jetzt werde ich es einmal schaffen. Es ist natürlich nicht ganz ideal, mit dieser Haltung weder in den Wald zu gehen, noch in die Meditation zu gehen. Da kann man vielleicht schon irgendwie dabei bleiben, aber diese schöne Welt, die im Wald auch vorhanden ist, vielleicht die Rehe und die Hasen und das Füchslein und so weiter, ja, die werden nicht auftauchen. Genauso wenig wie diese feinstoffliche Welt in der Meditation auftauchen will. Ich vergleiche das manchmal mit dieses, ihr habt vielleicht schon davon gehört, diese erste wirklich schönes Eintauchen in die meditative Welt ist dieses Pitti-Gefühl. Es ist ein Gefühl, das alle gut kennen, denke ich. So dieses, ja, so dieses Gänsehaut-Feeling, nenne ich es jetzt einmal. Das kennen wir alle aus dem Alltag auch. Aber das ist eben in der Meditation auch zu erleben. Und Pitti vergleiche ich manchmal mit einem scheuen Reh. Ja. Und genauso ist es im Wald, wenn wir da hoppla hopp, polter die Polter da eintreten und nicht wirklich sanft und ohne Stolz, ohne Hochmut, sondern ganz, ganz würdevoll auch, möchte ich es fast nennen, wertschätzend, achtsam, so in der Art, kein Geräusch zu machen, unauffällig da auch zu sein, ganz, ganz unauffällig da zu sein, also mich da auch einzusortieren im Wald und entsprechend da reinzugehen, keine Spuren zu hinterlassen, wie es bei den Indianern ja auch und den indigenen Völkern auch üblich war, keine Spuren zu hinterlassen, so in den Wald zu gehen oder so in die Meditation zu gehen, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass sich da diese feinstoffliche Welt, dass die zum Vorschein kommt, dass die zur Wahrnehmung kommt, natürlich viel größer, als wenn ich da so mit einer grobstofflichen Haltung da reinpolter, auch in der Meditation. Vielleicht an der Stelle, es gibt auch bei der Metta Sutta verschiedene Übersetzungen. Ich habe mich einmal intensiv damit beschäftigt, als Vorbereitung auch für einen Kurs und hat dann 12 verschiedene Übersetzungen gefunden ins Deutsche. Ins Englische gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Dann war eine der Übersetzungen, war eben, die ich gelernt habe von Ayakema, die eben dann ein bisschen anders ist. Diejenigen, die vielleicht die Übersetzung noch kennen, die alte, haben wahrscheinlich festgestellt, die ist ein bisschen anders wie die ausgedruckte, die ihr bekommen habt. Da ist die dritte Zeile offen, ehrlich und zufrieden. Hier heißt es, glaube ich, genügsam und leicht zufrieden. Also auch etwas, wo man nochmal für sich schauen kann. Was für Worte, was für Qualitäten, was für Eigenschaften sind für mich auch besonders geeignet, sowohl in den Wald zu gehen, als auch die Meditation zu beginnen. Also seid da auch nochmal vielleicht auch kreativ, eure eigenen Worte, eure eigenen Sätze zu finden, eure eigenen Stimmungen vielleicht auch oder Bilder auch zu finden. Und jeder hat da andere Tendenzen. Bei mir, wie ich heute schon gesagt habe, sind irgendwann einmal diese Worte offen und weit, licht und leicht, ganz entspannt aufgetaucht. Und dann irgendwann ist noch warm und weich dazugekommen. Und dann hat irgendjemand hat einmal dieses ruhig und klar auch verwendet. Also das ist auch, finde ich, auch total, total schön, ruhig und klar. Also ruhig und klar, diese Worte in sich reinsinken zu lassen. Ruhig und klar. Oder freundlich und sanft. Oder, ja, müsste man vielleicht, freundlich ist ein bisschen lang. Lieb und sanft. Ja. Also schaut da auch ein bisschen, wie es für euch stimmig ist, was für euch für Qualitäten gut zugänglich sind. Und allein dieses Forschen und Erforschen und sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist auch Metapraxis. Ja. Und dann haben wir hier weiter genügsam und leicht zufrieden, ja, das ist nochmal dieses Loslassen, dieses Genügsamsein, einfach sei das Leben, nicht zu geschäftig, geht es ja weiter dann, nicht zu geschäftig, einfach sei das Leben in der alten Übersetzung, nicht zu geschäftig hier mit viel Leichtigkeit, aber auch einfach sei das Leben, nicht zu geschäftig, einfach sei das Leben. Also so mal ein bisschen wieder aus unserer komplizierten Lebensgestaltung ein bisschen uns rausbewegen. Also wir haben alle die Tendenz, uns das Leben viel komplizierter zu gestalten, als es notwendig wäre. Ja. Aber das ist natürlich auch so eine kollektive Energie, die uns da ansteckt und ja, da, wo wir uns manchmal eben auch mitreißen lassen. Und eigentlich wäre das Leben ja total einfach. Ja, wir könnten es uns ja richtig einfach machen. Dieses genügsam sein, zufrieden sein, dankbar sein, vielleicht wäre das auch hier noch ganz ein wichtiger Begriff. Und mit dieser Zufriedenheit, jetzt vor allem auch in so einem Meditationskurs, da mit Dankbarkeit und Zufriedenheit, was geht uns denn hier ab? Da geht uns doch gleich gar nichts ab hier. Also wir sind doch mit allem versorgt. Alles wird für uns getan. Wir sind im schönsten Meditationsraum, den man sich noch vorstellen kann. Wir haben gute Mitübende. Wir haben tolle Kissen, ja, oder Stühle, je nachdem. Also Grund genug, dankbar zu sein und zu sagen, hey, alles ist total in Ordnung. Ich kann richtig zufrieden sein und bewusst zufrieden sein. Und das ist, ich möchte fast sagen, so der Schlüssel zur Meditation, dieses bewusste Zufriedensein, auch dafür zu sorgen, dankbar und zufrieden zu sein. Das ist so, ich bin zufrieden. Und dann ist fast von alleine, dass dann so der Frieden, der ja in uns vorhanden ist, dass der auf einmal anfängt, zur Wahrnehmung zu kommen, hochzukommen, zu Frieden sein, zum Frieden sich hinbewegen, sich ausrichten, zum Frieden, zufrieden sein. Und wir in unserer Wohlstandsgesellschaft hätten ja sowieso allen Grund, also wirklich auch zufrieden zu sein. Es gibt große Teile auf dieser Welt, wo es tatsächlich angebracht wäre, unzufrieden zu sein. Aber das Interessante ist, dass oft in diesen Gegenden das fast umgekehrt ist. Also ich erinnere mich da jetzt gerade momentan an Ladakh, wo ich öfter war in Ladakh, weil ich ja mit Bhante Sangasena, ein wunderbarer Mönch, der da einen tollen Platz aufgebaut hat, der auch unten ist, da auch wird er auch erwähnt, da im Gang unten kann man ein Bild von ihm auch sehen. Und das Buddha-Haus-Projekt ist Hauptunterstützer von diesem Projekt in Ladakh. Und so wurde ich, vor allem wo ich Mönch war, aber auch jetzt bin ich immer wieder, oder sind wir eingeladen, da wieder hinzukommen. Aber gerade als Leiter natürlich von dem Buddha-Haus-Projekt wurde ich ständig eingeladen, da hinzukommen. Und bin immer wieder auch hingereist. Mit verschiedenen Gruppen auch bin ich da hingereist. Und es war interessant, da gab es auf dem Gelände, es wunderbares Projekt. Da gibt es einen Meditationsbereich, da gibt es einen Gästebereich, wo Menschen auch so hinkommen können. Dann gibt es vor allem auch Schulen. Es gibt Internate, Boys Hostel, Girls Hostel. Es gibt ein Altersheim, es gibt ein Hospiz, es gibt ein Krankenhaus. Also sämtliche Bereiche des Lebens sind eigentlich abgedeckt. Und dann, wenn man natürlich als Hauptverantwortlich da und als Hauptgeber da hinkommt, wird natürlich alles aufgefahren, was man sich noch vorstellen kann. Also das war schon immer sehr, sehr beeindruckend. Also beim ersten Mal, wo ich da hingekommen bin, da war dann auch also ein Spalier, also von das war hunderte von Meter lang, links und rechts waren die. Und wir sind dann mit dem Auto, mein Bruder war dabei mit, wir sind dann mit dem Auto dann so durchgefahren. Ich bin mir vorgekommen wie Königin Elisabeth, die dann auch immer so rauswinkt. Also ich wäre so gern da durchgegangen, aber irgendwie war das dann so, wir sind dann da so durchgefahren. Und, also es war tiefe Erfahrung auf alle Fälle. Es war mir fast ein bisschen peinlich, ich muss wirklich auch zugeben, da eben in so einer Position zu sein. Da. Und ich wollte natürlich mit allen irgendwie in Kontakt sein. Und ja, das war dann schon auch möglich, aber eben schon auch ein bisschen surreal, würde ich es auch bezeichnen. Und dann wurde man natürlich auch wurde einem alles auch gezeigt. Klar, wenn man Hauptsponsor ist, dann wird man überall rumgeführt und alles wird einem vorgeführt. Und unter anderem eben auch natürlich die Schulen und der Klosterbereich, auch Nonnenkloster, Mönchskloster auch, sind auch noch da. Und dann eben auch das Altersheim. Und das Altersheim war jedes Mal, wenn ich dort war, war immer der Höhepunkt. Wenn ich jetzt wieder dran denke und an die alten Leute denke, die mit ihrer Gebetsmühle da sitzen und einfach da sitzen und Buddha Dhamma Sangha rezitieren, also dieses Mantra rezitieren und in einem total zufriedenen Zustand sind. Und auch keine Ansprüche haben. Im Gegenteil, Sangasena hat ihnen dann auch, wollte ihnen einen Gefallen machen, und die kommen ja teilweise aus den hintersten Tälern, weil sie dann eben da nicht mehr versorgt werden können, kommen die dann in dieses Projekt und werden da eben versorgt. Und dann wollte man ihnen natürlich auch was Gutes tun und hat ihnen Duschen gebaut. Und jetzt sind die alten Leute, die ihr Leben lang ohne Duschen waren, sollten jetzt auf die alten Tage lernen, wie man da. Also das war denen fast unangenehm und ein bisschen peinlich und haben dann auch nicht unbedingt die Duschen ständig aufgesucht. Also die waren mit wenig auch zufrieden. Also das war ganz beeindruckend, das konnte man auch spüren. Und das war eben auch im Gegensatz, hat dann Sangasena gesagt, von seinen jungen Schülern und Schülerinnen, die schon das natürlich die neue Welt mitbekommen haben und gerade auch diese Computerwelt und Handywelt mitbekommen haben und wo natürlich ganz viele Bedürfnisse dann erweckt werden. Ja. Und da ist diese Zufriedenheit natürlich viel, viel schwieriger, dass das was Positives ist, dass das was Gutes ist, dass das ein einfaches, zufriedenes Leben ist natürlich den jungen Menschen viel schwerer zu vermitteln als den Alten, muss man es nicht vermitteln, die wissen das. Ja. Die wissen das, die sitzen da wirklich mit ihrer Gebetsmühle und sitzen da und ab und zu gehen sie dann raus in ihren Garten und freuen sich dann an den Blumen. Und dann haben sie noch so ein Projekt, wo sie dann hingehen können, wo sie noch so die Gebetsmühlen dann so anschwingen können. Da gehen sie dann ein-, zweimal am Tag hin und die sind total zufrieden. Ja. Also auch vielleicht ein bisschen anders wie in unseren Altersheimen, wo dieses Element, dieses tiefe Verbundensein und dieses Mantra rezitieren und zu wissen, was man da macht, wo das vielleicht nicht mehr in dem Maße vorhanden ist. Vielleicht wäre das auch was, wo man wieder neu in unsere Altersheime bringen müsste oder vielleicht die Altersheime eher ein bisschen anders gestalten könnte. nicht so geschäftig. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht so viel drüber sagen. Ich meine, dass wir alle aus einer zu geschäftigen Welt kommen. Ich meine, das ist, oder ist jemand da, der, bei dem es nicht zu geschäftig ist? Okay. Du outest dich. Ja, toll, Jürgen. Sehr gut. Aber im Allgemeinen ist doch eher so eine geschäftige Tendenz auch da. Und der Ursprung ist wieder der gleiche wie bei all den anderen Dingen, die ich erwähnt habe. Der Ursprung für unsere Geschäftigkeit ist unsere Ich-Bestätigung. Insofern ist es sehr mutig, sich zu outen, dass man nicht geschäftig ist. Ja, was machst denn du dann? Ja, genau. Hast du überhaupt eine Daseinsberechtigung, wenn du nicht geschäftig bist? Was machst du den ganzen Tag? Also wenn man jemand fragt, wie geht's dir? Oder, ich habe viel zu tun. Also auch im Rentenalter, es ist ja interessant, gell? Im Rentenalter, wo man ja offiziell jetzt die Erlaubnis hätte, nicht so geschäftig zu sein und wo man sich ja vielleicht sogar ein Berufsleben lang darauf freut, jetzt endlich in den Ruhestand einzutreten und nicht mehr so geschäftig sein zu müssen. Was passiert? Die Rentner sind oft die allergeschäftigsten Menschen. Die haben dann gar keine Zeit mehr. Die haben dann noch dieses und jenes Ehrenamt und dann noch, ja, die Dinge gehen vielleicht auch nicht mehr so ganz so schnell und muss man das noch. Und es dauert alles ein bisschen länger. Und also oft eine große Geschäftigkeit auch da. Also wo man dann denken würde, hey, jetzt hat so viel Lebenszeit ist auch nicht mehr da, vielleicht jetzt damit anfangen, einmal ein bisschen runterzukommen. Also aus dieser Geschäftigkeit einmal ein bisschen rauszukommen. Ja, aber das ist eh was, wo jeder selber auch schauen muss. Vielleicht auch nochmal neue Prioritäten setzen. Ja, weil wir alle tatsächlich viele Verpflichtungen haben. Ja, und natürlich muss am Monatsende muss ein gewisses Einkommen da sein. Wir müssen dies und jenes bezahlen. Ja, das ist, manche Menschen haben sich schon ganz schön viel Verpflichtungen angeeignet. Ja, das ist ja auch so eine Art Selbstbestätigung. Ich habe viele Verpflichtungen, gell? Ich habe viele Dinge, die ich dann abzahlen muss und so, da kann ich nicht so einfach raus. Also ich kann nicht einfach den spirituellen Weg gehen und den Weg des Loslassens gehen, weil ich muss da schauen, überhaupt erst einmal meine Verpflichtungen nachzukommen. Da eben vielleicht zu schauen, dass man das eine oder andere so abbauen kann, die ein oder andere Versicherung einmal anschauen, ob ich die da unbedingt brauche. Ja. Fällt mir jetzt Film ein, aber ich gehe jetzt da nicht drauf ein, vom Gerhard Polt, Care aus, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Care aus, Gerhard Polt, wo ihm total viele Versicherungen aufgeschwatzt worden sind und er dann Hausbesitzerversicherung und er dann festgestellt hat, er ist ja gar kein Hausbesitzer, so in der Art, vielleicht auch einmal zu schauen, Lebensversicherung, das ist auch sowas, Lebensversicherung, die meisten Menschen haben eine Lebensversicherung, also das habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie verstanden, wie will man das Leben versichern? Also es geht doch gar nicht. Ich meine, jeder weiß, das Leben ist irgendwann zu Ende, wie will ich denn das versichern? Also klar kann man sagen, für denjenigen, den ich hinterlasse, dass der dann einmal besser hat, wie ich jetzt habe, dem soll es einmal besser gehen oder den Kindern, denen soll es einmal besser gehen. Ich meine, die sind froh, wenn es ihnen nicht noch besser geht, also dass die nicht noch mehr überhäuft werden mit all den Geschenken von den Verwandten, also dass die eben auch die Chance haben, ein bisschen einfaches Leben zu haben, ja, selber kreativ zu werden. Also ihr seht schon, wir können da viele, viele Bereiche von unserem Leben untersuchen und vielleicht doch in dem einen oder anderen Bereich auch ein bisschen mutiger werden und vor allem auch uns zu überlegen, um was geht es denn wirklich? Um was geht es denn im Leben? Geht es da wirklich darum, wie viele Verpflichtungen ich habe? Wie viel ich bin? Wie viel ich besitze? Wie geschäftig ich bin? Ja, ist etwas, was jeder selber für sich machen muss. Wir können aufstehen. die Beine ausstrecken.